herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Wirtschaft und Gesellschaft. Sie hören den Kontrafunk. Ich bin Philipp Vargus und heute möchte ich mit Herrn Dr. Dr. Rainer Zittelmann sprechen. Herr Zittelmann hat ein neues Buch herausgebracht mit dem Titel Warum Entwicklungshilfe nichts bringt und wie Länder wirklich Armut besiegen. Das Buch ist nominiert für den Hayek Book Prize des Manhattan Instituts. Und dieser Preis ist mit $50.000 dotiert. Also das Buch hat schon viel erreicht und es ist wirklich sehr lesenswert. Und es behandelt natürlich eine klassische Frage, wie kann man der Armut entrinnen? Wie wird Reichtum geschaffen? Armut ist ja die Default-Situation eigentlich. Armut ist nicht schwer zu erklären. Die Menschheit lebt eben immer in Armut. Schwer zu erklären ist, oder was es zu erklären gilt, ist, wie Reichtum geschaffen wird. Zugleich ist das Buch sehr aktuell. Es könnte gar nicht aktueller sein, denn Elon Musk mit seinem Dodge hat erstmal das US Aid eingefroren. Das heißt, die US-amerikanische Entwicklungshilfebehörde wurde jetzt erstmal auf Eis gelegt. Bei diesem US Aid gibt es drei Kategorien, in denen die Gelder ausgegeben werden. Einmal für recht ideologische Projekte, Stichwort Diversity, Equity, Inclusion. Transgender-Oper in Kolumbien wurde da subventioniert. Das Internews Network, über den Tausende von Medien und Journalisten weltweit gesponsert wurden. Also man hat da aktivistische Einflüsse. Das ist die erste Säule, diese ideologischen Projekte. Dann die klassische Entwicklungshilfe, in der Projekte gesponsert werden in Entwicklungsländern. Und dann humanitäre Hilfe. So, und da ist meine erste Frage, Herr Zittelmann, sollten alle diese drei Säulen in Ihren Augen eingestampft werden oder muss da differenziert werden zwischen diesen drei Verwendungszwecken von USAID? Wie sehen Sie das?
Ja, da würde ich durchaus differenzieren. Das wird auch oft verwechselt, Entwicklungshilfe einerseits und zum Beispiel humanitäre Hilfe, sagen wir mal, wenn da jetzt eine Naturkatastrophe ist, ein Erdbeben oder irgend sowas andererseits. Davon sprechen wir nicht, wenn wir von Entwicklungshilfe sprechen. Das ist keine Entwicklungshilfe. Das sind Sachen, die soll man machen, die muss man machen. Da könnte man meiner Meinung nach sogar noch mehr machen, international. Also wenn es irgendwo eine Katastrophe gibt, dass man sich dann hilft, genau wie man sich auch unter Nachbarn hilft, wenn da der eine in Bedrängnis gerät, unverschuldet. Ja, das finde ich eine gute Sache. Das ist aber der kleinere Teil. Diese ideologischen Projekte, die Sie genannt haben, klar, die kann man aus meiner Sicht zu 100% streichen. Das ist eine Frechheit, auch eine Steuergeldverschwendung. Man muss einfach mal überlegen, wie lange muss so ein amerikanischer Arbeiter arbeiten, um dann Gender-Comics oder Transgender-Oper oder was weiß ich in irgendeinem Land zu finanzieren. Ist übrigens in Deutschland auch ganz ähnlich. Da haben wir auch ähnliche Projekte, die dann da finanziert werden. Grüne Kühlschränke in Kolumbien oder was weiß ich. Das kann man alles weglassen. Mir geht es um den entscheidenden Teil, die eigentliche Entwicklungshilfe, die dazu dienen soll, dass andere Länder aus der Armut kommen und, wie es ja auch der Begriff schon sagt, sich dann wirtschaftlich entwickeln. Und das ist das Thema, womit ich mich auch in dem Buch schwerpunktmäßig dann in einem Kapitel befasse, weil ich da zeige anhand zahlreicher Studien, dass das halt nicht das bewirkt, was es bewirken soll. Und das ist so ein bisschen das Problem bei der ganzen Sache. Der Milton Friedman hat es mal gesagt, man sollte Politiker nicht nach ihren Absichten, sondern nach den Ergebnissen beurteilen. Finde ich übrigens generell eine ganz gute Richtlinie, dass man andere Menschen nicht primär immer nur nach den Absichten, sondern mehr mal, was kommt dann bei raus? Und das ist gerade bei der Entwicklungshilfe gut. Das machen aber viele nicht. Die sagen dann, ach, hier geht es ja gegen Armut und wie kann man so hartherzig sein, dass da jemand was gegen hat oder wie der Trump, dass der das jetzt streicht. Ja, da steht man ja schon praktisch als Unmensch da, weil die Absichten, die Intention zunächst mal menschlich positiv erscheinen. Nur das Problem ist, und das zeige ich anhand zahlreicher Studien in dem Buch auch, es wird halt nicht das erreicht, was erreicht werden soll. Ja, das ist das große Problem. Es bewirkt in meisten Fällen nichts. Irgendwelche Strohfeuer, die so lang funktionieren, wie dann Geld fließt. Und in dem Moment, wenn das Projekt, das sind meistens Einzelprojekte, beendet wird, dann versickert das wieder alles. Ja. Manchmal ist es sogar kontraproduktiv. Und das ist so meine These. Ja.
Ja, danke für diese Differenzierung. Die ist, glaube ich, sehr wichtig, damit man das nicht vermischt. Also ideologische Projekte, Entwicklungshilfe und humanitäre Hilfe, damit die Zuhörer auch wissen, was wir genau meinen, wenn wir über Entwicklungshilfe sprechen. Ich hätte noch eine Frage zu der humanitären Hilfe. Glauben Sie, dass die nicht effizienter auch privat organisiert werden könnte? Ich habe mal mich beschäftigt mit dem Fall vom Hurricane Katrina und da ging es ja auch um humanitäre Hilfe durch die Zerstörung, die es da in New Orleans gab. Und die staatliche humanitäre Hilfe war äußerst ineffizient. Die ist teilweise gar nicht angekommen, während zum Beispiel die private Hilfe von Walmart, ja, die haben da LKWs mit Hilfsgütern hingeschickt und die waren sofort nach der Katastrophe dann da. Deswegen meine Frage, wäre es nicht besser, wenn die humanitäre Hilfe auch privat organisiert werden würde statt staatlich?
Also klar, das gibt's ja auch. Sie haben ja auch gerade ein Beispiel genannt, ja. Und wenn der Staat trotzdem was tun will, dann sollte er vielleicht das anders machen, dass er dann zum Beispiel steuerlich besonders attraktive Möglichkeiten schafft, ja, dass man dann diejenigen, die privat das organisiert, dass man das dann steuerlich entsprechend honoriert oder so. Aber klar, das ist ja im Prinzip bei allen Themen so, dass in dem Moment, wenn der Staat was übernimmt, wird's kompliziert und ineffizient und ganz schrecklich. Also ich hatte da so eine persönliche Erfahrung, wo mir das mal klar wurde. Ich war für ein paar Jahre meines Lebens, so Ende der 80er Jahre, Beamte auf Zeit, weil ich damals wissenschaftlicher Assistent war an der Freien Universität Berlin. Und als Beamter ist man in Deutschland beihilfeberechtigt. Das heißt, Sie sind privat krankenversichert. Die private Krankenversicherung zahlt 50% und die andere 50% kommt vom Staat. Ja? Und da hatte ich den direkten Vergleich. Also beispielsweise, Sie waren jetzt beim Arzt in Behandlung oder irgendein Medikament. Und dann mussten Sie das einreichen, einerseits bei der privaten Krankenversicherung. Das war eine Seite und zwei Wochen später war das Geld da. Dann diese anderen 50%, die man vom Staat bekommen hat, ja, das waren 10 Seiten, da musste man jedes Mal wieder neu ausfüllen, alle Angaben zur Person, die Adresse, auch wenn sich gar nichts geändert hat. Dann musste man jedes Medikament auch genau mit dem Namen dann aufführen und da stand noch, ja, weil auf den Rezepten ist es oft unleserlich geschrieben, dass man sich die Packungen dann aufheben soll, damit man das richtig abschreiben soll. Und es waren 10 Seiten alles. Und hat ein halbes Jahr gedauert, bis das Geld da war. Warum sage ich das jetzt bei dem Thema, was Sie nennen? Weil da hat man einen guten Vergleich. Es war genau die gleiche Sache. Es ging darum, sowohl vom Staat als auch jetzt privat von der privaten Krankenversicherung, dass man das Geld, was man selbst verauslagt hat, zurückbekommt. Und weder die private Krankenversicherung noch der Staat wollten natürlich betrogen werden. Nur bei dem einen war es super umständlich, super viel Papierkram, hat super lang gedauert und bei dem anderen ging es ruckzuck. Wenn jetzt irgendeine private Krankenversicherung so gearbeitet hätte, wie jetzt da diese staatliche Stelle, die wäre ja natürlich längst pleite gegangen. Und das ist ja das Problem. Der Staat, der geht halt selten pleite, sondern macht dann mehr Schulden oder holt sich das Geld von den Steuerbürgern. Und ja, das ist in ganz vielen Bereichen so. Das wäre übrigens mal ein guter Ansatz, auch was Sie jetzt nennen. Vielleicht gibt es da auch schon Bücher zu, aber wenn da jemand was zu schreibt, wie kann man auch diese humanitäre Hilfe besser privat organisieren? Also da haben Sie vollkommen recht. So.
Ja, die Privaten sind natürlich immer am Kunden orientiert und wollen es ihm dann auch leicht machen, riskieren da ihr eigenes Kapital, die Eigentümer, während die staatlichen Beamten dann vor allen Dingen auf Fehlervermeidung aus sind. Und dann wollen sie natürlich dann alles ganz, ganz genau haben und haben dann auch keine besondere Eile. So, kommen wir jetzt nochmal zur Entwicklungshilfe. Sie schreiben, Entwicklungshilfe hilft nicht gegen Armut. Sie haben schon die empirischen Studien erwähnt. Sie zeigen, dass Entwicklungshilfe eigentlich keinen positiven Effekt hat. Es gibt kein Beispiel, dass Entwicklungshilfe klappt. Warum funktioniert Entwicklungshilfe nicht?
Also ich möchte ein bisschen einschränken. Es gibt sicher mal einzelne Projekte, die auch funktioniert haben. Nur das ist insgesamt unterm Strich funktioniert es halt nicht. Und warum, können wir gleich zu sprechen kommen. Ich will erst noch mal was zur Evidenz sagen. Die meiste Entwicklungshilfe mit großem Abstand ist ja nach Afrika geflossen. Zum Beispiel die Asiaten haben wesentlich weniger Entwicklungshilfe bekommen als die Afrikaner. Und wenn man aber jetzt mal vergleicht, wie steht Afrika heute da nach vielen Jahrzehnten Entwicklungshilfe und wie steht Asien heute da, die viel weniger Entwicklungshilfe bekommen haben, dann kann man mal einfach empirisch feststellen, Afrika ist immer noch der mit Abstand ärmste Kontinent, wo es die meisten Menschen gibt, die hungern. Und in Asien hat sich ganz, ganz viel getan. Da kommen wir auch später nochmal am Beispiel drauf. Aber warum? Weil die Afrikaner sind diesen Weg der Entwicklungshilfe gegangen. Und die Asiaten, die sind einen anderen Weg gegangen. Die haben dann Stück für Stück in den Ländern marktwirtschaftliche Reformen durchgeführt. Wir werden jetzt hier nochmal ein Beispiel dann von Vietnam drauf zu sprechen kommen. Aber ich will mal auch mal zum Beispiel China das Beispiel nehmen, weil das auch ein sehr gutes Beispiel ist. Noch Ende der 50er Jahre sind bei dem größten sozialistischen Experiment der Menschheitsgeschichte in China, das war Mao Zedongs sogenannter großer Sprung nach vorne, sind damals 45 Millionen Menschen umgekommen. Die meisten sind verhungert. Und noch 1981, also kurz nach Maos Tod, haben 88% der Chinesen in extremer Armut gelebt. Dann fing der Deng Xiaoping an, Privateigentum einzuführen, marktwirtschaftliche Reformen. Die Zahl der Menschen in extremer Armut ist von 88 auf unter 1% gesunken. Und das ist halt in vielen Ländern noch viel besser, natürlich in Taiwan, ja, aber auch Südkorea. Ja, Südkorea war in den 60er Jahren so arm wie heute die ärmsten afrikanischen Länder. Ist heute eine der führenden Exportnationen. Ich war auch oft da in Südkorea, ein tolles, modernes Land, ja, gar nicht zu sprechen von Singapur und so weiter, wirtschaftlich sehr erfolgreich. Also das heißt, wenn wir mal einfach zwei Kontinente vergleichen, Afrika und Asien, ja, dann kann man sagen, die einen sind den Weg der Entwicklungshilfe gegangen in Afrika, auch mit der dazugehörigen Ideologie, das muss man vielleicht schon mal dazu sagen, diese Opferideologie. Ja, wir sind Opfer vom Kolonialismus, von der Sklaverei und der Westen schuld. Jetzt halten wir die Hände auf und wollen ganz viel Entwicklungshilfe haben, damit es wieder gut gemacht wird. Das hat halt nicht funktioniert und in Asien hat es besser funktioniert. Jetzt fragen Sie ja, warum funktioniert es nicht mit der Entwicklungshilfe? Es hat ganz viele Gründe. Also ein Grund ist erstmal, dass das Geld meistens nicht da ankommt, wo es ankommen soll, also bei den wirklich sehr armen Leuten, sondern das sind ja Länder, das sieht man im Korruptionsindex von Transparency International, mit der höchsten Korruption in der Regel, wo also ein ganz großer Teil der Gelder einfach in Korruption verschwindet. Ich habe da auch im Vorwort zu meinem Buch so ein Beispiel gebracht, was in Deutschland diskutiert wurde, und zwar die berühmten Fahrradwege in Peru, für die Dutzende Millionen deutscher Entwicklungshilfe ausgegeben wurden. Jetzt hat sich die FAZ, weil da die Diskussion waren in Deutschland drüber, dann mal die Mühe gemacht, die haben dann mal einen vor Ort geschickt, der sich das mal anschaut, was da überhaupt passiert ist mit dem Geld. Ja? Und da war es so, dass da irgendwo am Straßenrand ist dann großer gelber Strich gezogen worden, was der Fahrradweg sein soll, ist aber kaum vom Fahrradfahrer benutzt worden. Und das war dann der Fahrradweg. So, da aber Dutzende Millionen hingeflossen sind, kann mir doch keiner erzählen, das hätte so viel gekostet, hier diese paar gelben Striche dahin zu machen. Sondern da ist es doch völlig offensichtlich, dass das Geld dann irgendwo in andere Kanäle versickert ist. Und so ist es halt ganz oft. Und das ist auch das Problem bei der Entwicklungshilfe oder eines der Probleme, dass man die korrupten Eliten, die ja schuld dran sind, warum es den Ländern so schlecht geht, dass man die damit sogar noch stabilisiert. Ja? Und das ist einfach da eine andere Mentalität. Also ich habe ein Buch mal gelesen, es war sehr interessant, über Afrika. Und da habe ich das erst verstanden. Da hat ein Lehrer in der Schule seine Schüler gefragt, was haltet ihr von einem Politiker, der kommt aus einfachen Verhältnissen, wird dann Minister in der Regierung und nach 5 Jahren ist er dann immer noch arm oder zumindest ja hat ein Mittelschichtleben. Die Schüler waren gerade so empört. Was für ein Idiot und das ist doch ein Schuft und wie unverantwortlich ist es. Das ist ja unglaublich. Warum? Weil die fanden es selbstverständlich, dass der jetzt die Aufgabe hat, nicht nur für sich, sondern für seine ganze Familie, das Geld zusammenzuraffen. Also die fanden es geradezu amoralisch, dass der sich jetzt nicht hat korrumpieren lassen. Weil ich sage ja, wofür ist er denn in der Regierung? Der muss doch jetzt die ganze Familie, den ganzen Verband versorgen. Und warum macht er das nicht? Also das ist die Mentalität, also dass da ganz viel in die Korruption fließt. Ja, dann sind es natürlich die anderen Sachen, die Sie vorhin genannt haben, diese normalen staatlichen Ineffizienzen. Und dann ist es aber auch, dass vor allen Dingen eine große Entwicklungshilfebürokratie am Leben gehalten wird. Ja, Teil des Geldes fließt in die Korruption, ein anderes Teil des Geldes fließt drin, diese Entwicklungshilfebürokratie mit ihren ganzen Berichten und so weiter am Leben zu erhalten. Und der geringere Teil, der kommt dann möglicherweise hier und da mal bei den Menschen an. Aber das sind dann so Strohfeuerprojekte, wie ich es nenne, auch in dem Buch, wo man dann irgendein Projekt macht. Das mag sein, dass es sogar für 5 Jahre funktioniert und hilft. Und dann ist das Projekt beendet. Und dann ist es alles das Strohfeuer verbrannt. Und da bleiben höchstens noch ein paar verrostete Schilder von dem Projekt übrig. Aber ansonsten nichts. Ja. Also das Interessanteste war, ich habe das auch in meinem Buch ausführlich zitiert, es gibt einen Entwicklungshelfer, der 50 Jahre lang nur Entwicklungshilfe gemacht hat. Der heißt Prämer, ja, und der hat sehr anschaulich berichtet, wie das so in der Praxis wirklich abläuft, ja, und das ist so anschaulich und so frustrierend, ja, das kann man sich überhaupt gar nicht ausmalen. Und jetzt fragt man sich, wie kann das denn passieren? Das hat damit zu tun, dass sich bisher in der Regel die Wähler dafür nicht interessieren, ja. Also ich kann mich an keinen Wahlkampf erinnern, wo jetzt Entwicklungshilfe ein großes Thema gewesen wäre, auch jetzt im Wahlkampf, also in Deutschland, ja. Das ist kaum mal angesprochen worden, schweige denn, dass es irgendwo eine Partei zum Hauptprogrammpunkt gemacht hätte, dass man die Entwicklungshilfe streicht, was ja gerade in Deutschland, sagen wir, sehr naheliegend wäre, weil es gibt kein Land auf der Welt, das so viel Geld für Entwicklungshilfe ausgibt wie Deutschland. Nur die Amerikaner, die haben bisher noch etwas mehr ausgegeben in absoluten Summen. Das GDP ist ja auch mehrfach höher in den USA als in Deutschland. Und wenn jetzt die USA das einfrieren, sind die auch in absoluten Zahlen der mit Abstand größte Geber. Also das ist ja nicht nur in dem Etat des Entwicklungshilfeministeriums, das findet sich auch in anderen Etats. Wenn man das alles zusammenrechnet, dann sind es ungefähr 37 Milliarden. Ja? Und das wäre ja durchaus ein Thema, wenn die Politiker mal sagen, ja, wir haben kein Geld und wo kriegen wir jetzt das Geld dafür her und wir sind so knapp. Und ja, dass man einfach mal sagen würde, Entwicklungshilfe streichen, einfach komplett streichen. Aber im Wahlkampf findet es nicht statt. Und ja, die Sachen sind weit, weit weg, entziehen sich so dem Interesse der Leute und die tun dann so klammheimlich alle vor sich hinwursteln. Das hat sich ein bisschen geändert in Deutschland so in den letzten 2 Jahren. Da ist es dann öfters mal thematisiert worden. Also da war insbesondere so eine Abgeordnete, die war früher bei der AfD, die ist dann rausgegangen. Die hat das zum großen Thema gemacht. Die hat das auch mit diesen Fahrradwegen in Peru dann publik gemacht. Dann wurde es auch aufgegriffen von AfD und FDP aufgegriffen. Ja, aber so zum richtig großen Thema, was ein breites Medieninteresse oder Wählerinteresse, findest du nicht klar. Und was den Wähler nicht interessiert, das interessiert halt die Politiker meistens dann auch nicht.
Sehr interessante Punkte, die Sie ansprechen. Warum glauben Sie denn, dass Deutschland relativ gesehen am meisten Entwicklungshilfe gibt? Deutschland hat ja jetzt nicht diese Kolonialismus-Vergangenheit, die Sie auch angesprochen haben, auch in Ihrem Buch, dieses Argument, ja, die reichen Länder sind reich, weil die Armen arm sind. Das ist ein Nullsummenspiel. Der reiche Westen ist eigentlich nur reich, weil die Entwicklungsländer arm gehalten, weil sie ausgebeutet werden. So, Deutschland hat ja nicht diese koloniale Vergangenheit oder beziehungsweise hörte die 1918 auf. Warum ist es dann gerade, dass in Deutschland am meisten Entwicklungshilfe gegeben wird? Warum glauben Sie, ist das der Fall?
Also Sie haben natürlich recht, im Vergleich gerade zu Großbritannien oder Frankreich oder Portugal ist es völlig unbedeutend, was Deutschland da an Kolonien hatte. Allerdings würden sich jetzt schon wieder viele Linke aufregen, dass sie das angeblich bagatellisieren. Aber Sie haben recht, weil natürlich gab es auch von Deutschland Kolonialismus, aber halt, wie Sie zu Recht sagen, gar nicht so bedeutend, aber wird jetzt riesig aufgebauscht. Aber das ist natürlich nicht der entscheidende Grund. Es ist ein bisschen diese deutsche Philosophie, am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Das war ja schon so ein Spruch, der ist über 100 Jahre alt. Und das ist auch so, glaube ich, der heimische Spruch der Grünen. Man hat ja diesen Welterlösungs- und Weltbekehrungsansatz generell in Deutschland. Ja, also das Weltklima müssen wir retten. Ja, und wenn dann jemand sagt, naja, wir sind ja für nicht mal 2% der CO2-Emissionen verantwortlich, das Gegenargument, ja, mag ja sein, aber wir müssen das Vorbild sein für die ganze Welt, damit alle uns da nacheifern und das nachmachen, was natürlich lächerlich ist. In Wahrheit sind wir ja zum abschreckenden Modell jetzt geworden, wo die Leute nur sagen, also jetzt wissen wir, wie es nicht geht. Aber das war immer so die Ideologie, auch in der Migrationspolitik. Die Frau Merkel, die hat ja im Ernst geglaubt, dass sich die anderen europäischen Länder irgendwann alle an dem deutschen Weg, an dem Merkel-Weg orientieren würden. Das hat man als europäische Lösung bezeichnet. Das ist natürlich Quatsch, das ist im Gegenteil. Das ein Land nach dem anderen ist da abgegangen von und Deutschland ist eins der letzten Länder, das noch diese völlig vermurkste Migrationspolitik beibehalten hat. Ja, aber das ist so ein bisschen so ein Welterlösungsglaube, der in Deutschland herrscht. Und der spiegelt sich natürlich auch in dem Entwicklungshilfethema wieder. Es gibt so einen Einwand, also ich versuche auch mal immer selbst dann auch den Advocatus Diaboli auch nochmal zu machen. Jetzt sagen dann manche Leute, ja, mag ja sein, alles was du sagst, aber wir sind halt eine der führenden Exportnationen in der Welt und letztlich müssen wir das machen, da die Gelder hinzugeben. Also die benutzen das Wort nicht, aber die meinen eigentlich, wir wissen, dass es in andere Kanäle fließt, aber das sind halt Bestechungsgelder, die sind halt notwendig. Ja, das wird nicht so direkt dann so ausgesprochen, aber das ist damit gemeint. Nur, das sage ich, das finde ich dann auch ein bisschen sehr fragwürdig. Das mag sein, dass man in manchen dieser Länder ohne Bestechung nicht weiterkommt, was schlimm genug ist. Ja, aber wenn Unternehmen das Gleiche machen, dann machen sie strafbar. Und dann kann man nicht sagen, der Staat macht das hier unter dem Mantel des Gutmenschentums und nennt es Entwicklungshilfe. Und sie können das alle machen. Aber wenn jetzt ein privates Unternehmen kommt und dann in Ländern wie in Afrika oder in Lateinamerika besticht, dann haben die ein Riesenproblem. Das wird nie so offen ausgesprochen, aber das ist gemeint. Wenn man sagt, ja, du verstehst das gar nicht. Ja, das hat neulich wieder einer geschrieben auf Social Media. Ja, sie verstehen das gar nicht. Dann sieht man, wir sind führende Exportnation. Da muss man das doch machen. Das gehört einfach dazu als Rahmenbedingung dann für unsere Exporte. Gemeint ist damit, wir wissen, dass die Entwicklungshilfe dazu dient, die Politiker zu schmieren, aber das müssen wir halt machen und das glaube ich aber auch nicht. Wenn, dann sollte man es halt dann lieber offen machen, das wäre sicherlich billiger, als dann irgendwo unter dem Vorwand von einer Gender-Oper oder von grünen Kühlschrecken in Kolumbien oder was das alles von grünen Moscheen in Marokko und was da alles gemacht wird. Ja. Also das Argument, das lasse ich auch nicht so gelten. Nee, ich glaube, dass Deutschland da so weit vorne ist, liegt tatsächlich mit diesem missionarischen Welterlösungsanspruch zusammen, den wir in Deutschland haben. Ich hatte mal einen Bekannten, der hat sich mit privaten Spendenorganisationen beschäftigt. Also die jetzt zum Beispiel die Gelder einsammeln, um zum Beispiel Kindern zu helfen oder für Tierschutz. Was da rauskam, das war eine totale Katastrophe. Ja, man denkt ja manchmal, ja, da sind ein paar schwarze Schafe dabei, aber zu 90% ist es bestimmt seriös. Nein, das war zum Großteil unseriös, wirklich, was da rausgekommen ist. Leute, die sich da sehr engagieren, sind meistens völlig wirtschaftsfremd. Die haben also mit Zahlen nichts am Kopf. Man stelle sich so vor, Typ Robert Habeck, so der Großphilosoph, irgendwo der geniale Meister des Wortschaums ist und die können abstrakt über alles diskutieren. Aber mit Zahlen, da stehen die auf dem Kriegsfuß. Das ist auch erwiesen. Ich habe mal eine Untersuchung in Auftrag gegeben, wo also rauskam, dass Wähler von der Linkspartei und von den Grünen schon in der Schule besonders schlecht in Mathematik waren. Das ist so eine spezielle Klientel von Leuten. Ich nenne die Zahlen an als Alphabeten, ja. Für die langt, wenn einer sagt, ich habe die gute Absicht, ich will hier Tieren helfen oder armen Kindern helfen, dann ist die Emotion so überschwänglich, dass die Leute dann vergessen oder das auch vielleicht einfach nicht können, dann tatsächlich mal nüchtern von den Zahlen zu analysieren, ob das überhaupt was bewirkt und ob das überhaupt da ankommt. Und wie gesagt, das trifft also auch für viele private Spendenorganisationen, die auch, selbst die als gemeinnützig auch anerkannt sind, trifft es auch zu, leider.
Ja, wir haben jetzt schon zwei Argumente gehört, warum die Entwicklungshilfe nicht funktioniert. Einmal die Korruption, dass das Geld gar nicht bei den Bedürftigen ankommt, weil es zu den korrupten Eliten gelangt, die dadurch noch ihre Macht weiter festigen können. Und dann zweitens, dass es diese Entwicklungshilfeindustrie gibt, an der die Entwicklungshelfer, die dann sogar in diesen Ländern leben, mit Einkommen aus Industrieländern, dann Haushälter haben und den Mercedes vor der Tür haben mit ihrem Einkommen. Die wollen nicht, dass das Problem gelöst wird, weil wenn das Problem gelöst wird, dann wird ihr Job überflüssig. Ja, vielleicht denken das nicht alle und auch nicht alle explizit, aber so sind natürlich dann die ökonomischen Anreize. Und wenn wir jetzt zu den Anreizen kommen, ist es ja so, alles, was man subventioniert, davon gibt es dann mehr. Ja, es gibt ja dieses Beispiel mit Lyndon B. Johnson, mit der Great Society in den USA, als da zum ersten Mal wirklich so ein großer Wohlfahrtsstaat aufgemacht wurde und es da dann Subventionen für alleinerziehende Mütter gab und dann nach kurzer Zeit hatte sich die Zahl der alleinerziehenden Mütter dann verdreifacht. Alles, was man subventioniert, gibt es dann mehr. Und bei Armut ist es eben dann auch so, wenn man die Armut subventioniert in diesen Ländern, dann gibt es eben wenig Anreize, da aus der Armut herauszukommen. Sie haben ja den Vergleich schon gemacht mit Afrika und Asien, dass die Entwicklungshilfe vor allen Dingen nach Afrika gegangen ist. Deswegen frage ich Sie jetzt, glauben Sie, dass Entwicklungshilfe abhängig macht?
Ja, klar. Es ist ja wie eine Droge. In manchen Ländern hat ja ein ganz signifikanter Anteil des Staatshaushaltes aus Entwicklungshilfe bestanden. Und klar, der lähmt dann halt auch die Eigeninitiative. Und das ist wie eine Droge. Und auch wie bei Drogen ist ja, dass man danach immer mehr fordert. Das ist ja auch die Forderung. Wenn man dann darüber diskutiert, warum gibt's noch Armut, dann ist ja die Antwort der Antikapitalisten, die sagen dann, ja, weil wir zu wenig für Entwicklungshilfe ausgeben, wir müssten da noch viel mehr für ausgeben. Das ist ja auch ein Argument übrigens, was oft in dieser Diskussion um die illegale Migration verwendet wurde. Vielleicht erinnern Sie sich dran, es gibt keinen Spruch, der so oft gebracht wurde wie: Wir müssen die Fluchtursachen beseitigen. Ja, wenn man dann gesagt hat, wir müssen jetzt das machen, wir müssen restriktiver, dann hieß es immer von der Merkel, aber auch von der CDU, von allen Parteien, die mal in der Regierung waren, war immer das Hauptargument, wir müssen Fluchtursachen beseitigen. Gemeint war damit Krieg und Armut. Ja, das ist natürlich total naiv, dass ich sage, okay, Deutschland beseitigt jetzt mal die Armut und die Kriege auf der ganzen Welt, ja, und dann kommt auch niemand mehr zu uns. Also das ist schon so absurd, das Argument. Es wundert mich auch, warum das ganz selten hinterfragt wurde. Ja, es gibt natürlich keine Partei, von der ich nicht das Argument gehört habe. Habe es auch von AfD-Politikern schon gehört. Dieses Mal müssen die Fluchtursachen beseitigen. Ja, natürlich totaler Quatsch. Das liegt überhaupt nicht in unserem Ermessen, Fluchtursachen zu beseitigen, wenn damit Krieg oder Armut gemeint sind. Deswegen ist es ja auch so eine Scheinlösung praktisch. Sollte mal jemand sich den Spaß machen, der sich glaubt, geben Sie mal ein bei Google Fluchtursachen beseitigen. Da werden Sie unendlich tausend Treffer finden, wo Politiker uns das erklärt haben. Und das ist sowas, was mich immer aufregt, wenn so ein gedankenlos, so ein Spruch, der offensichtlich ja Nonsens ist, aber trotzdem immer wieder wiederholt wird. Klingt auf den ersten Blick vielleicht für manche logisch, ja. Müssen wir halt die Ursachen beseitigen. Aber die Ursache, was die Armut anlangt, die kann halt gerade nicht durch Entwicklungshilfe beseitigt werden, sondern das bewirkt ja gar nichts. Und es gibt ja auch kein Beispiel dafür. Und das ist auch so ein Argument, was manchmal angeführt wird. Ja, die Armut, die ist ja zurückgegangen in den letzten Jahrzehnten. Stimmt, aber nicht wegen, sondern trotz der Entwicklungshilfe. Das muss man auch mal unterscheiden. Also das stimmt. Noch vor 200 Jahren, bevor der Kapitalismus entstand, haben 90% der Weltbevölkerung in extremer Armut gelebt. Und noch in den 80er Jahren, da waren es über 40%. Heute sind es 8,5%. Aber was ist der Grund dafür? Der Grund ist einfach Kapitalismus, ja. Und insbesondere, dass sich das in den letzten Jahrzehnten so stark beschleunigt hat. Also der Rückgang der Armut hängt mit der weltweiten Ausbreitung des Kapitalismus zusammen. Also als entscheidender Grund, habe ich schon genannt, waren die marktwirtschaftlichen Reformen, die in China stattgefunden haben. Das war einer der Hauptgründe. Oder auch der Zusammenbruch des Sozialismus in der Sowjetunion und in den osteuropäischen Staaten. Das war ein entscheidender Grund, weil das ist übrigens auch eine Zahl, die viele Menschen nicht kennen oder wo die überrascht sind, wenn man fragt, was denkst du denn, in welchen Ländern gab es die meisten Toten von Hungersnöten? Ja? Im 20. Jahrhundert waren 80% der Opfer von Hungersnöten in sozialistischen Ländern insbesondere in China und der Sowjetunion. Ich meine jetzt nicht Hunger allgemein, ja, muss man nochmal unterscheiden, sondern eine Hungersnot, wie jetzt zum Beispiel, ich habe das ja gesagt, von dem großen Sprung nach vorne in China oder auch unter Stalin, wo auch Millionen Menschen verhungert sind. Ja. Passiert übrigens bis heute in Nordkorea auch, dass wenn da mal eine Missernte ist oder so, dass da immer wieder 100.000 verhungern. Und mit dem Ende der planwirtschaftlichen Systeme in den meisten Ländern. Das war also ein Hauptgrund, warum dann die Armut zurückgegangen ist, aber nicht etwa die Entwicklungshilfe.
Ein Problem der Entwicklungshilfe noch, was Sie auch in Ihrem Buch ansprechen, ist das Wissensproblem, dass diese Planer der Entwicklungshilfe gar nicht wissen, was fehlt in diesen Ländern jetzt am dringendsten. Und Sie machen da das Beispiel einer Straße, die mit Entwicklungshilfe gebaut wird, die dann aber gar nicht instand gehalten wird und dann verfällt. Sie wird gar nicht richtig genutzt. Und da ist eben so, dass die komplementären Kapitalgüter da fehlen. Ja, es gibt dann eben keine Fabrik, die dann Waren auf dieser Straße überhaupt transportiert. Diese Fabrik wird nicht geschaffen, weil es keine Unternehmer gibt und es gibt dann eben keine Unternehmer, weil das ein sozialistisches Land ist, ein etatistisches Land, in dem es keine unternehmerische Freiheit gibt, in dem die Gewinne größtenteils wegbesteuert werden und in dem auch keine ausländischen Unternehmen investieren wollen, weil die Gefahr besteht, dass sie enteignet werden oder sehr hoch besteuert werden oder das Geld gar nicht außer Landes schaffen können durch Kapitalverkehrskontrollen und so weiter. Das heißt, die Ursache ist der Sozialismus. Aber das Problem ist eigentlich ein Wissensproblem, dass die Entwicklungshelfer, die natürlich auch nicht ihr eigenes Kapital riskieren, dass sie gar nicht das Wissen haben, was wird da am dringendsten gebraucht. Und so eine Infrastruktur, die muss natürlich auch organisch wachsen. Worüber ich mich dann immer amüsiere, ist, dass so diese Infrastruktur als Panacea angesehen wird. Ja, man muss einfach nur Infrastruktur investieren, dann wird das Land wachsen. Nein, nein. Wenn man in Infrastruktur investiert, aber es gibt gar keine komplementären Kapitalgüter, um die zu nutzen, dann ist das völlig sinnlos und verfällt dann eben.
Ja, noch zwei Argumente dazu, die mir dabei einfallen. Also erstmal ganz interessant, ich habe eine Umfrage in Auftrag gegeben zum Image von Marktwirtschaft und Kapitalismus. Die wurde inzwischen in 35 Ländern durchgeführt, die größte je durchgeführte Umfrage zum Image von Marktwirtschaft und Kapitalismus. Und da haben wir verschiedene Statements über Kapitalismus und Marktwirtschaft dabei gehabt. Und ein Statement lautete zum Beispiel: Kapitalismus hat dazu geführt, dass in vielen Ländern auch die Situation von einfachen Menschen sich verbessert hat. Dann hat man eine andere Aussage, die hieß: Kapitalismus führt zu Hunger und Armut. In Deutschland zum Beispiel haben nur 15% der Befragten gesagt, Kapitalismus hat in vielen Ländern dazu geführt, dass die Situation der einfachen Menschen verbessert hat. Aber dreimal mehr, 45%, haben gesagt, Kapitalismus führt zu Hunger und Armut. Jetzt haben wir diese Umfrage auch in zwei afrikanischen Ländern gemacht. Das war ein bisschen schwierig methodisch. Die Zahlen muss man vielleicht damit ein bisschen Vorbehalt sehen. Aber sie waren so klar unterschiedlich. Das hat mich selbst überrascht. Und zwar die Zustimmung zu der Aussage, Kapitalismus führt zu Hunger und Armut, war besonders gering in Nigeria und Uganda. Die wissen das. Die sind klüger als wir Deutschen. Ja? Im Gegenteil, da war die Zustimmung zu der Aussage, Kapitalismus verbessert das Leben von Menschen, war viel höher gewesen. Also in der Beziehung sind die Nigerianer und die Uganda schlauer als wir. Jetzt noch was ganz Wichtiges, was Sie eben angesprochen haben, warum das nicht funktioniert. Da kommen wir danach vielleicht mal zur Frage, was die Alternative ist. Man kann Kapitalismus nicht exportieren, genau wie Demokratie. Also die Amerikaner haben ja auch oft versucht, Demokratie zu exportieren, nach Afghanistan, in den Irak oder nach Libyen oder wo auch immer. Das geht nicht, das funktioniert nicht. Ja? Aber das Gleiche ist mit Kapitalismus. Kapitalismus können sie nicht exportieren, sondern das muss von unten wachsen, wie so eine Graswurzelbewegung, spontan. Ja? Das war zum Beispiel auch in China. Ja, da gab es den Deng Xiaoping, der das dann erlaubt hat. Aber eigentlich fing die Entwicklung zu mehr Privateigentum, die fing spontan an auf den Dörfern, dass die Leute einfach, um zu überleben, aus den Kollektiven abgehauen sind und haben dann die Kollektive aufgelöst, aber auch im Industriebereich teilweise. Also es waren spontane, ungeplante Bewegungen von unten, die dann später nicht mehr sanktioniert wurden, in dem Sinn, dass dann die Kommunistische Partei nicht mehr gesagt hat, wir verbieten es jetzt und werfen die Leute ins Gefängnis, die sowas machen, sondern erstmal wir drücken ein Auge zu und später hat man es dann legalisiert. Ja, das ist der Unterschied von Sozialismus und Kapitalismus. Sozialismus wird von oben verordnet und implementiert. Ja, also das heißt, da gibt es eine Revolution oder einen Militärputsch oder das Land wird erobert und dann sagen die Politiker so, wir implementieren jetzt Sozialismus. Kapitalismus kann nicht exportiert werden oder von oben nach unten implementiert werden, sondern der muss von unten nach oben wachsen. Deswegen kann es auch nur selbst als spontane Entwicklung in dem Land kommen. Das zeige ich in meinem Buch sehr eindrücklich auch am Beispiel Vietnam auf. Und das ist so ein Grund, warum auch dieses ganze Konzept mit der Entwicklungshilfe nicht funktionieren kann, weil es letztlich beruht auf dem Missverständnis, man könnte so etwas exportieren. Das geht bei der Demokratie genauso wenig wie bei der Marktwirtschaft.
Ja, das fand ich in Ihrem Buch auch sehr spannend, diese Beispiele, wie aus der Notwendigkeit heraus zu überleben, die Menschen dann angefangen haben, wieder das Privateigentum einzuführen, indem sie eben aus den Kollektiven herausgegangen sind und dann wieder Privateigentum für Bauern angewendet haben und dann erst später im Nachhinein der Staat ein Auge zugedrückt hat und es nach und nach dann auch legalisiert hat. Die Frage ist, müssen wir immer so lange warten, bis es wirklich zur absoluten Notwendigkeit wird, oder kann man dann vorher schon mal etwas machen? Und in dieser Hinsicht frage ich Sie auch, wenn die Entwicklungshilfe nach allen empirischen Befunden nichts bringt und wir viele theoretische Gründe auch haben, warum sie nicht funktionieren wird, warum wird da immer noch dran festgehalten?
Einmal sind es knallharte Interessen. Jede so eine staatliche Organisation, die entwickeln halt auch ihre Eigeninteressen, die Bürokratie von Leuten, die davon leben, die bezahlt werden, die ein großes Maß an Eigeninteresse entwickeln. Und dann, ja, ich glaube, ein ganz großes Punkt ist einfach das Desinteresse. Ja, die Politiker, die handeln ja nur, wenn überhaupt, unter dem massiven Druck von Wählern. Wenn jetzt eine Riesenbewegung entstünde, die es nicht gibt in Deutschland, wo die Leute sagen, gegen die Entwicklungshilfe und das Geld wird hier verschwendet und das muss ein Ende haben und es werden da ständig Proteste, Demonstrationen, jeden Tag werden Artikel in der Zeitung, wie das Geld verschwendet wird und so weiter, dann bin ich der Bezeugung, dann würde die Politik dann auch früher oder später darauf reagieren. Das ist auch, wenn eine Partei das mal zu einem ganz großen Thema machen würde, Entwicklungshilfe einstellen. Aber das ist ja nicht der Fall. Und deswegen, warum soll man dann was ändern? Und das andere ist halt einfach diese ideologische Komponente, die darf man nicht unterschätzen. Die Leute, die haben ja ein schlechtes Gewissen oft, weil es uns besser geht als zum Beispiel in afrikanischen Ländern. Die Ideologie, was die Leute auch in den Schulen lernen, ist ja, wir, die westlichen Länder, sind dran schuld, dass es den armen Ländern schlecht geht. Wir haben die ausgebeutet mit Kolonialismus und wir sind schuld daran und das muss man jetzt wieder gut machen. Es hat wieder was Religiöses, ja. Das gibt so eine Urschuld und da musst du dann Abbitte leisten und die Entwicklungshilfe, das ist praktisch so eine Art, wie man vergangene Schuld wieder gut machen kann, ja. Und dahinter steckt natürlich auch das, was ich als Nullsummenglaube bezeichne. Also, was ist mit Nullsummenglaube gemeint? Das ist die Grundüberzeugung von allen Antikapitalisten, die meinen, dass die Reichen nur deswegen reich werden, weil sie den Armen das weggenommen hätten. Also es gibt ein Gedicht von Bertolt Brecht, wahrscheinlich das dümmste Gedicht, also zumindest das dümmste Gedicht, was ich kenne, aber da wird das wunderbar ausgedrückt. Das heißt, reicher Mann und armer Mann standen da und sahen sich an und der Arme sagte bleich, wär ich nicht arm, wärst du nicht reich. Ja, also ein ganz dummes Gedicht, wo dieser Nullsummenglaube zum Ausdruck kommt. Und das wird halt dann auch auf internationale Ebene übertragen, dass die Leute denken, unser Wohlstand würde auf der Ausbeutung dieser Länder beruhen und wir müssten jetzt deswegen irgendwo unsere Schuld gut machen und wieder was zurückgeben. Genau wie auf nationaler Ebene halt die dann meinen, man müsste die Reichen stärker besteuern, Vermögensteuer einführen und was weiß ich, um das dann umzuverteilen an die armen Leute. Ja, das ist ja so der Kern der sozialistischen Philosophie, Umverteilung. Und dieser Nullsummenglaube, der stimmt natürlich überhaupt nicht, ja. Es war in vorkapitalistischen Gesellschaften tatsächlich so, dass Reichtum oft durch Raub entstand ist, weil es auch gar kein Wirtschaftswachstum gab. Aber bei uns ist ja ganz anders. Also ich will jetzt nochmal wieder zurückkommen, das Beispiel China, was ich vorhin genannt habe. Da begann die Reform damit, dass Deng Xiaoping damals gesagt hat, lasst einige erstmal reich werden. Also Reichtum wurde auf einmal von was Negativem zu was Positivem. Das ist dann auch geschehen. Es gibt heute so viele Milliardäre in China wie in keinem anderen Land der Welt. Nur in den USA gibt es noch mehr. Übrigens vor ein paar Jahren gab es sogar mal mehr Milliardäre in China als in den USA. Und das heißt, die Zahl der Milliardäre, die ist von null in sozialistischen Zeiten gestiegen auf ich glaube, heute sind so 600 oder so. Und auch natürlich die Zahl der Millionäre gestiegen. Gleichzeitig ist die Zahl der Armen zurückgegangen. So, wenn jetzt der Nullsummenglaube stimmen würde, dann müssen wir doch fragen, wie ist es vereinbar, dass gleichzeitig die Zahl der Milliardäre extrem steigt und die Zahl der Armen sinkt? Wenn es doch so ist, dass angeblich der Reichtum darauf beruht, dass die Reichen den Armen das wegnehmen.
Absolut, Zittelmann, jetzt haben Sie sehr viele, sehr gute Punkte angesprochen. Ich gehe da vollkommen konform mit Ihnen. Also ja, das Eigeninteresse des Staates und natürlich der Entwicklungshilfeindustrie ist ein Grund, warum das weitergeht, genauso wie mit der Migrationsindustrie oder Energiewendeindustrie, die alle ein Interesse haben, dass das natürlich weitergeht. Und diese Idee, dass der Kapitalismus ein Nullsummenspiel ist, die ist eben sehr, sehr weit verbreitet und natürlich, wie Sie zu Recht sagen, völlig falsch. Nein, in einem freiwilligen Tausch profitieren beide Parteien, sonst würden sie es nicht machen. Wenn wir aus den Entwicklungsländern etwas importieren und dahin exportieren, dann machen beide Seiten das, weil sie davon profitieren. Ein Nullsummenspiel ist eigentlich der Sozialismus, ja, der Etatismus, ja, weil da wird dem einen etwas genommen und dem anderen gegeben. Das heißt, einer hat weniger und der andere hat mehr. Aber in einem freiwilligen Tausch profitieren beide davon, sonst würden sie es machen. Also bei der Entwicklungshilfe ist es ja auch so. Entwicklungshilfe ist auch ein Nullsummenspiel. Man nimmt Steuergelder in Deutschland weg, da ist weniger, und gibt sie dann der Entwicklungshilfeindustrie und kommt bei den Eliten, korrupten Eliten an und vielleicht noch ein bisschen was bei den Bedürftigen. Was kann man dagegen halten? Ich denke, dagegen muss man eben die richtigen Erklärungen bringen, die richtigen Narrative. Und in Ihrem Buch bringen Sie eben auch diese zwei Positivbeispiele, die Abwendung vom Sozialismus, sowohl in Vietnam als auch in Polen. Also das sind sehr interessante Kapitel über die Reformen, die da geschehen sind und auch über die Bedeutung dieser mentalen, dieser weichen Faktoren, die Sie angesprochen haben. Ja, also diese Opfermentalität, die da nicht gegeben ist und auch die Abwesenheit von Neid. Ja, Helmut Schöck, der große Soziologe, Helmut Schöck hat ja da auch dieses Standardwerk über der Neid geschrieben und gesagt, die Gesellschaften, die es schaffen, dass der inhärente Neidinstinkt irgendwie begrenzt und eingedämmt wird, nur die können sich entwickeln. Ja, ist der Neid zu weit verbreitet in einer Gesellschaft, dann gibt es da keine Entwicklung. Können Sie vielleicht noch ein paar Worte zu Polen sagen und vielleicht auch noch ein bisschen was sagen zu der Frage, wie sieht die Zukunft von Deutschland aus, wenn dort der Neid so weit verbreitet ist und die Sicht auf Kapitalismus, auf Marktwirtschaft und auch auf Reiche so negativ ist?
Ja, Professor Vargas, viele gute Fragen. Ich fange mal mit dem Neid an. Da will ich noch eins zu sagen. Ich diskutiere oft drüber, dann kommt der Einwand, ja, Neid muss ja gar nicht negativ sein. Der kann Menschen ja auch motivieren, dass sie ihre Situation verbessern. Dem widerspreche ich immer. Ich habe mich also sehr viel mit wissenschaftlicher Neidforschung befasst. Damals gab es nur das Buch vom Schöck. Inzwischen gibt es da eine ganz reichhaltige Literatur. Wer sich übrigens für interessiert, ich habe ein Buch mal geschrieben, das heißt Die Gesellschaft und ihre Reichen. Da habe ich ein Kapitel, in dem ich nur mich mit wissenschaftlicher Neidforschung befasse. Ja, wusste ich früher auch gar nicht, dass es gibt. Und ein Ergebnis dieser Neidforschung ist, der Neider, der ist gar nicht dran interessiert, primär, dass seine eigene Situation verbessert wird, sondern der möchte vor allen Dingen die Situation des Beneideten schlechter machen. Ja? Also was meine ich damit? Wenn jetzt der eine mehr Geld hat und der andere weniger, dann kann man ja auch darauf reagieren, dass man sagt, also wie kann ich jetzt was lernen, was mir besser geht und dass dadurch der Abstand ein bisschen verringert wird oder auch viel verringert wird. Nee, der Neider, der ist schon dann zufrieden, wenn die Situation des Beneideten verschlechtert wird. Und wir haben das dann auch in der Umfrage operationalisiert, indem wir zum Beispiel so Fragen gestellt haben. Da war ein Statement, wo die Leute sich zu äußern mussten, ich wäre dafür, dass Millionäre sehr stark besteuert werden und zwar auch dann, wenn ich selbst keinerlei Vorteil von hätte. Oder eine andere Aussage, ich wäre dafür, dass die Vorstände von großen Unternehmen, dass der ihr Gehalt drastisch reduziert wird und alles an die Angestellten verteilt wird, auch wenn jeder nur 2 Euro mehr hat. Also immer das gleiche Prinzip. Dem einen wird verschlechtert die Situation, obwohl es dem anderen gar nicht besser geht. Und die Leute, die da zugestimmt haben, ja, das sind dann wirklich die Hardcore-Neider. Wenn der Nachbar ein schönes Auto hat, dann geht der Neid bei denen nicht mal dann weg, wenn sie sich selbst ein schönes Auto kaufen können, sondern die richtige Freude ist da, wenn sie mit dem Schraubenzieher irgendwo dem ein paar Kratzer machen oder wenn das Auto kaputt geht, von dem das allein bereitet dem schon die Befriedigung. Es gibt sogar Philosophen, ich hatte mal eine Diskussion mit einem Philosophen, der hat ein Buch geschrieben, Reichtum als moralisches Problem. Ja, und der hat direkt die These vertreten, dass es schon Wert an sich wäre, wenn man Reichtum verbieten würde. Das war seine Forderung, also Reichtum muss verboten werden. Das wäre dann auch gut, selbst wenn es jetzt den Armen dadurch gar nicht besser geht. Das hat er direkt als These vertreten. Also das ist Neid in der puren Form. Es wird manchmal verwechselt, weil im Alltagssprachgebrauch, da geht es manchmal ein bisschen durcheinander. Also wenn ich jetzt zum Beispiel bei Ihnen zu Hause wäre, Professor Bargus, und würde sagen, ich beneide Sie um Ihr schönes Haus, ja, dann meine ich nicht, ich möchte jetzt, dass es kaputt gemacht wird oder ihn wegnehmen, sondern dann meine ich damit Bewunderung. Dann meine ich damit, ich bewundere Sie für Ihr schönes Haus, ja. Aber Bewunderung und Neid sind ganz verschiedene Motive. Also so, jetzt zum Thema Polen. Und Polen, da möchte ich übrigens einen Film empfehlen. Ich habe einen Film gemacht, da kann man das noch ausführlicher sehen. Den können Sie auf YouTube kostenlos finden. Der heißt Poland from Socialism to Prosperity. Ich glaube, Untertitel in 13, 14 Sprachen sind dabei. Da zeige ich das ausführlicher. Also Polen war in den 80er Jahren eines der ärmsten Länder in Europa. Zum Beispiel ärmer als die Ukraine, und das GDP per capita, das war nur die Hälfte von der Tschechoslowakei. Also richtig bettelarmes Land gewesen. Und hatte ganz ähnliche Situationen wie Vietnam. Der Krieg im Zweiten Weltkrieg, also kein Land hat so viele Menschen relativ verloren. Natürlich absolut mehr noch die Russen, aber die Polen, Anteil an der Bevölkerung, danach dann, was der Krieg nicht kaputt gemacht hat, wurde dann durch den Sozialismus kaputt gemacht in Polen. Und dann war die Situation Ende der 80er Jahre so vor die Wand gefahren. Es war auch eines der am höchsten verschuldeten Länder der Welt und hat eine Inflation, ich glaube, es waren am Schluss 600% im Jahr Inflation. Also absolutes Desaster, Verschuldung, Inflation, Armut, das ganze Programm. Und die haben erst versucht, das schildere ich auch in dem Buch und dem Film, systemimmanent Reformen zu machen. Das haben die in allen sozialistischen Ländern versucht, haben aber nicht funktioniert. Und dann kam ein Glücksfall für die Polen, kam 1990 ein Politiker, Balcerowicz, den ich sehr bewundere, ich darf ihn auch heute zu meinen Freunden zählen, der Balcerowicz hat dann die Reformen gemacht. Balcerowicz, muss man wissen, war ein großer Anhänger von Ludwig von Mises und von Friedrich August von Hayek. Das sind so, waren seine Vorbilder. Der hat angefangen, dann eine kapitalistische Schocktherapie durchzuführen. Und die war erfolgreich. Jetzt muss man nur dazu sagen, und das ist ganz wichtig, ich habe in Argentinien, mein Buch ist also auch, über das wir jetzt sprechen, in Argentinien erschienen. Übrigens hat der Manuel Adorni, der Pressesprecher von Javier Milei, der auch Ökonom ist, der hat das Vorwort geschrieben für die Ausgabe in Argentinien. Und da habe ich Vorträge gehalten und habe den Argentiniern gesagt, was sie von Polen lernen können. Ich habe gesagt, ihr könnt zwei Sachen lernen. Erstens, kapitalistische Schocktherapie kann funktionieren. Und der Balcerowicz, der hat eigentlich die identischen Überzeugungen wie der Millet. Die haben die gleichen Helden, Hayek, Mises und so weiter, vom Typus her total unterschiedlich. Der Balcerowicz ist so, wie man sich einen typischen Professor vorstellt. Und der Millet, wissen Sie ja, Sie kennen ihn ja selbst, ist völlig anders, als man sich einen normalen Professor vorstellt. Ist mehr so wie ein Rockstar und ein Selbstvermarktungsgenie auch. Ja. Aber vom Inhalt, vom Denken her sind die gleich. So, und auch die Methode war ähnlich. Beide haben diese Schocktherapie durchgeführt. Und was ist jetzt passiert in Polen? Erstmal ist zwei Jahre lang das Bruttosozialprodukt zurückgegangen. Und erstmal ist auch Armut gestiegen. Ich war also 2022 in Argentinien, 2023 in Argentinien, 2024 auch in Argentinien, habe da viele Vorträge gehalten. Ich habe den Leuten immer gesagt, ich habe das Beispiel Polen erzählt und habe gesagt, da könnt ihr zwei Sachen von lernen. Erstens, die Schocktherapie nach dem Rezept von Mises, Hayek und so weiter wirkt. Kollege Balcerowicz, sind beides Ökonomen, also Millet und Balcerowicz sind beide Wirtschaftswissenschaftler, hat es gezeigt. Aber bevor es besser wird, wird erst der manche schlechter. Und das ist das Problem, diese Zeit zu überstehen. Das hat der Balcerowicz mir auch gesagt, das war ganz schwierig. Und zum Glück war der ein guter Kommunikator. Insofern, Sie müssen dann ein genialer Kommunikator sein, um diese Zeit zu überstehen, wo es erstmal schlechter wird. Und das ist insbesondere in der Demokratie sehr schwierig, weil zu sozialistischen Zeiten noch, da war ja die Presse staatlich und da war alles immer toll. Ja, da waren immer nur Erfolgsmeldungen. Aber jetzt war die Presse ja dann frei. in Polen, so wie es auch in Argentinien frei ist. Und da haben die natürlich sofort die Gegner und die ehemaligen Kommunisten und so weiter, ja, haben natürlich sofort gegen den Balcerowitsch geschossen. Wer hat gesagt, es wird besser? In Wahrheit wird schlechter. Guck mal, ist die Armut sogar gestiegen. Der tut das ganze Land vor die Wand fahren. Wir müssen unbedingt jetzt wieder mehr Staat und das ist ein völliger Irrweg, ja. Und das war natürlich gefährlich, weil die Daten schienen sie erstmal zu bestätigen. Das GDP geht zurück. Auch die Arbeitslosigkeit, die ist ja erstmal gestiegen, ja, weil die ganzen maroden Staatsbetriebe, da sind erstmal Leute arbeitslos geworden. Die haben natürlich nicht am nächsten Tag woanders Arbeit gefunden. Das war die Genialität von Balcerowitsch, also als Kommunikator diese Phase zu überstehen. Und ich glaube, wenn der Milei mal Erfolg haben wird, bisher ist er ja sehr erfolgreich, dann hängt es vor allen Dingen zusammen mit seiner Fähigkeit zu kommunizieren, weil es ganz schwierig ist, weil wer will denn, dass der Milei erfolgreich ist? Die Peronisten, die warten ja nur drauf, die wollen ja, dass er scheitert, ja? Und ob seine Bündnispartner, er ist ja nicht alleine an der Macht, ob die wirklich wollen, dass er erfolgreich ist oder ob die nicht lieber wieder selbst an die Macht kommen wollen, als die Frau Bulgisch und so weiter, ja. Da bin ich mir auch nicht so sicher. Also es gibt gar nicht so viele, die seinen Erfolg wollen. Und auch in der Presse gibt es ja ganz viele, die das nicht wollen. Und deswegen ist diese kommunikative Fähigkeit total wichtig. Und deswegen war ich auch auf Vortragsreisen in Argentinien, um den Leuten zu sagen, also ob Milei Erfolg haben wird oder nicht, hängt vor allen Dingen davon zusammen, ob ihr Geduld haben werdet. Und die Argentinier sind ja nicht besonders für Geduld bekannt, oder doch? Ja, mit Peronisten, da waren sie immer geduldig. Also über Jahrzehnte kann man sich ja schon wundern, wie man über Jahrzehnte so viel Geduld gehabt hat. Aber mit anderen waren die nicht geduldig normalerweise, mit Reformern. Und das ist übrigens jetzt nochmal zurück zu Vietnam zum Vergleich. Die hatten es natürlich einfacher, die Kommunisten mit ihren marktwirtschaftlichen Reformen. Genau wie die Chinesen, weil da gab es ja keine freie Presse, da gab es auch keine anderen Parteien. Das heißt, da gab es jetzt niemanden, der dann gleich angefangen hat, dagegen zu schießen, hat gesagt, guck mal, ist doch alles Schwachsinn, diese Reform, hört wieder auf damit, wir müssen wieder zum Alten zurückgehen. Nee, Vietnam gibt es keine freie Presse, da sind alle Zeitungen in Staatsbesitz, genau wie in China auch. Und da hatten die es insofern natürlich leichter, die marktwirtschaftlichen Reformen durchzuführen, als in Argentinien und in Polen. Und deswegen muss man sagen, das ist auch eine Lehre, das kommt mir eigentlich jetzt erst so richtig, wo wir miteinander sprechen, Herr Professor Bagus, eine Lehre auch, dass erfolgreiche Marktwirtschaftsreformen, da gehört eine große kommunikative Fähigkeit des Reformers dazu. Das war auch in UK so. Damals, also Großbritannien war ja in den 70er Jahren the sick man of Europe. Ich habe da also, wer sich für interessiert, in meinem Buch Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung, habe ich ausführlich über die Reformen in Großbritannien geschrieben. Und da war es ja auch so, dass das Land komplett an die Wand gefahren war, sogar am Tropf vom IWF gehangen. Und dann kam die Maggie Thatcher. Und die war natürlich auch eine geniale Kommunikatorin. Oder auch der Ronald Reagan war ein genialer Kommunikator.
Herr Zittelmann, da bin ich voll bei Ihnen. Aber ich würde auch sagen, dass Milei ein äußerst guter Kommunikator ist. Und übrigens auch Adorni. Adorni als Pressesprecher, seine Konferenzen, die sind sehr, sehr gut. Und um das vielleicht noch zu sagen, in Argentinien war die Rezession relativ kurz, kürzer als viele, viele erwartet haben. Und das Wirtschaftswachstum ist für dieses Jahr 5% erwartet. Die Armutsquote sinkt seit Mitte letzten Jahres massiv. Also es sieht da gut aus. Leider müssen wir zum Ende kommen. Es war ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Vielen Dank dafür. Ich hätte noch viele Fragen gehabt oder wir hätten noch viel länger weitersprechen können. Leider müssen wir zum Ende kommen.
Die Leute sollen ja auch das Buch noch kaufen, ja, sonst können wir nicht alles verraten, was im Buch steht, ja.
Genau. Warum Entwicklungshilfe nichts bringt und wie Länder wirklich Armut besiegen. Das war Wirtschaft und Gesellschaft bei Kontrafunk. Ich bin Philipp Bagus und mein Gesprächspartner war Rainer Zitzelmann. Vielen Dank, Herr Zitzelmann.
Danke, Herr Professor Bagus.
Bis zum nächsten Mal.
Gerne.